Schön, dass ihr da seid. Ah, die Elia darf auch noch gehen. So. Und die Hälfte der Gemeinde fehlt. Ihr wisst es, ich sage es jedes Mal, wenn ich hier vorne stehe. Ich freue mich immer drüber, dass ich hier vorne stehen darf, weil man sehr viel Zeit hat in der Vorbereitung. Sehr, sehr viel Zeit mit Gott, mit sich und Gott, sehr, sehr viel selber lernen, sehr, sehr viele Stellen anschaut, die man dann hier nicht erzählt. Und heute ist es direkt ein bisschen anders. Ich habe heute die für mich wichtigste Stunde eigentlich nicht gehabt. Normalerweise bin ich Sonntagmorgens, wenn Gottesdienst ist, immer entweder vorher eine Stunde im Büro oder eine Stunde vorher da, weil ich dann die Predigt für mich einmal durchgehe. Ich halte sie so, wie ich sie quasi halten wollen würde. Und ganz oft fällt einem da nochmal was auf und dann kriegt ihr quasi immer die zweite Fassung. Was den Vorteil hat, dass die ersten Fehlerchen vielleicht schon rausgeschliffen sind und das ein oder andere Bild bei mir im Kopf sich ein bisschen klarer geformt hat. Habe ich heute nicht gemacht. Mila geht's nicht so gut. Deswegen kriegt ihr jetzt heute das erste Mal die Fassung. Aber ich bin mir sicher, dass der Herr wirkt und es trotzdem funktioniert. So, Kolosser, ich bete noch. Herr, wir wollen dir dafür danken, dafür, dass wir heute Morgen hier sitzen dürfen, dass wir es warm und trocken haben, dafür, dass wir ungestört uns auf dich konzentrieren dürfen, dafür, dass wir dein Wort haben, dass wir ungestört und ungestraft drin lesen dürfen, dafür, dass wir uns auf dich ausrichten können, auf dich ausrichten wollen. Und ich mag dich bitten, dass du schenkst, dass es heute auf offene Herzen, auf offene Ohren trifft, was du vorbereitet hast. Ich mag dich bitten, dass es deins ist, dass es nicht meins ist, dass es nicht meine klugen Worte sind, nicht meine Sprache ist, sondern dass es wirklich der Inhalt ist von dir und dass es in den Herzen aufgeht und dass es Menschen zu dir zieht, näher zu dir hinführt und dass es eine Hilfestellung dabei sein darf, die Gemeinde dir ähnlicher zu machen. Segne du diesen Morgen. Und schenk du uns allen Verständnis. Amen. Kolosser. Wir sind immer noch im ersten Kapitel. Ein paar Predigten haben wir schon durchgemacht. Jetzt haben wir heute ein sehr, sehr schönes Ding vor uns. Das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, ne? Vertraut mir, es wird trotzdem noch schön. Wir kommen vom Wandel. Vor zwei Predigten haben wir uns damit beschäftigt, wie Wandel im Glaube funktioniert, wie Lebenswandel als Christ aussehen sollte, was Paulus darunter versteht. Und in der letzten Predigt haben wir uns angeschaut, ja, vor zwei Predigten, ihr sollt Frucht bringen. Und in der letzten Predigt, Christus hat in allem den Vorrang. Und wir haben uns angeschaut, dass das zusammenhängt, dass wir nicht Frucht bringen sollen, weil wir das halt so machen als Christen, dass wir nicht Frucht bringen sollen, weil wir uns selber viel anstrengen wollen und Mühe geben möchten, sondern dass wir aus Dankbarkeit wandeln können und dürfen. Dass er, Christus, in allem den Vorrang hat. Und das ist der Grund, aus dem wir in Dankbarkeit wandeln. Er ist Haupt der Gemeinde und er wünscht sich das. Er rüstet uns dafür aus. Er hat den Grundstein dafür gelegt. Christliche Ethik als angewandtes Evangelium. Ja? Wenn wir das Evangelium verstanden haben, aufgenommen haben, wenn wir glauben, wenn Christus in uns lebt, kann er aufgrund der Stellung, die er hat, uns dazu ausrüsten, diesen Lebenswandel zu haben. Das haben wir uns in der letzten Predigt angeschaut. Und heute schauen wir uns an, wie das denn geht und warum das genau geht. Da gibt es ein ganz schönes Wort dafür, das ist eins dieser tollen alten Wörter, Heiligung. Verwendet man ganz oft im Alltag, deswegen kennt man es richtig gut. Und deswegen schauen wir es uns heute genauer an. Nehmen es ein bisschen auseinander. Heiligung, was ist das? Was heißt das? Was bedeutet das für uns? Und so wird dann aus dem ersten Kapitel, das wir dann vielleicht in der nächsten Predigt vielleicht auch erst in der übernächsten Predigt abschließen, wird dann ein runder Schuh draus. Wir schauen uns als erstes an, wie funktioniert Christsein, wie sollte das sein? Was hat Christus für eine Stellung bei uns in der Gemeinde, bei uns im Leben, bei dir, bei mir im Herzen? Und heute schauen wir uns das Ziel dieser Stellung von Christus, will ich nicht sagen, aber vielleicht das Wozu an. Also, wozu hat er diese Stellung bekommen? Was macht er damit aus dieser Stellung? Was macht er für dich aus dieser Stellung? Darum geht's. Und ich lese den Text. Einmal durch, ab Vers 19, Kolosser 1, ab Vers 19. Nicht erschrecken, hier habt ihr es in Elberfelder, ich lese es aus der Züricher. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen, zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die einst Fremde wart und feindlich gesinnt in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und in das gepredigt ist in allen Geschöpfen unter dem Himmel. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden. So, wer gleichzeitig gelesen hat und zugehört hat, hat direkt gemerkt, dass es mal wieder einen Grund dafür gibt, dass wir, wenn wir hier vorne stehen, immer wieder zu dem Schluss kommen, und das bin nicht nur ich, sondern die meisten von uns, die ja hier vorne stehen, dass die Elberfelder in dem Anspruch, den sie selbst hat, in der Übersetzung wohl in 98% der Fällen einfach die wahrscheinlich beste Übersetzung ist, die wir haben, auch vom wissenschaftlichen Standpunkt her. Wir haben hier ein paar Sachen, wenn wir das in der Züricher lesen, dann liest sich's flüssiger, wird aber ein bisschen schwieriger, gerade wenn wir uns den Vers 23 dann später angucken. Der Vers 23 wird so oft genutzt von allen möglichen Denominationen, um das Thema Heilsgewissheit anzusprechen. Und die einen legen rein, ja, man hat das Heil, man hat es für immer. Die anderen legen rein, ja, man kann das Heil verlieren. Ich mag euch heute was anderes vorschlagen. Ich mag ihn darauf gar nicht hinlesen. Wir kommen aus einem Kontext, wo wir uns die Stellung von Christus angeschaut haben. Wir kommen aus einem Kontext, in dem wir uns angeschaut haben, wie Wandel aussehen soll. Und wir haben hier eine Beschreibung, wie Wandel unter anderem aussehen kann. Deswegen mache ich euch später zwei Varianten auf, wie ich den Vers lesen würde. Und dann könnt ihr damit entscheiden, ob ihr den weiterhin für die Heilsgewissheit haben möchtet oder nicht. Da haben wir andere Verse. Die machen das viel, viel schöner und viel, viel deutlicher klar, dass wir das Heil nicht verlieren können. Gut. Schachtelsätze. Paulus. Vier Verse habe ich gelesen von 19 an. Wir schauen uns heute ab Vers 20 an. Und wir haben unglaublich viele Dinge drin. Wir haben Bindestriche, wir haben Kommas, wir haben ein Semikolon irgendwo. Ah nee, in meiner Übersetzung habe ich ein Semikolon, in der Elberfelder ist es nicht. Viele, viele, viele Schachtelsätze. Und was ich immer mache, wenn ich so einen Text habe mit unglaublich vielen Schachtelsätzen, das habe ich noch damals irgendwann mal im Jurastudium gelernt, man schreibt sich's ab und man rückt ein. Ja, den ersten wichtigsten Teil vom Satz lässt man vorne und dann alles, was reingeschachtelt wird, jeweils in neuen Zeilen eingerückt. Und dann läuft es irgendwie so in verschiedenen Zeilen, aber man hat einen Überblick. Und diesen leichten Überblick möchte ich euch einmal vorlesen. Also, all das, was da so reingeschachtelt ist, diese ganzen Nebensätze, in denen Paulus seine wunderbare Theologie entfaltet, lasse ich jetzt mal raus und lese euch den Kernsatz vor. Ihr könnt mitlesen und überprüfen, ob ich das auch richtig mache. Immer schön prüfen. Aber ich lese euch einfach mal die Kernsätze vor. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen. Und durch ihn, das ist Christus, alles zu versöhnen, indem er Frieden machte. Auch euch hat er nun versöhnt. Wenn ihr nur bleibt im Glauben und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Fülle in Christus und oder um durch ihn alles zu versöhnen. Wie? Indem er Frieden machte, auch euch hat er versöhnt. Und dann kommt der Vers 23. Und das ist der erste Punkt, den wir uns heute anschauen wollen. Alles zu versöhnen, zu ihm hin oder mit sich, auch euch. Alles zu versöhnen, auch euch. Wir haben einen generellen Part, der Vers 20, der erklärt das Ganze. Der erklärt, guck mal, Vers 19, da sind wir letztes Mal hergekommen, die ganze Fülle, die ganze Gottheit wohnt in Christus. Alle Attribute, die wir von Gott kennen, wohnen in Christus, sind in Christus. Und das wohnt alles in Christus, um alles zu ihm hin oder mit sich zu versöhnen, sei es auf Erden oder im Himmel. Alles ist in ihm drin, in Christus drin, damit er die Möglichkeit hat, alles mit sich zu versöhnen. Indem er Frieden macht, durch sein Blut am Kreuz. Und wir werden uns heute Zeit für dieses Blut am Kreuz nehmen. Das ist eine dieser Floskeln, die wir... Vorsichtig hier, wenn ich sage Floskel, aber es ist etwas, das sehr schnell zu einer Floskel verkommen kann, weil wir immer wieder sagen, ja, das Blut, ohne uns aber wirklich noch klar zu machen, was da dahinter steht. Wir neigen dazu, Dinge einfach mal zu sagen, und gerade wenn wir schon seit einer Weile im Glauben sind, wir haben eine eigene Sprache und dann neigen wir dazu, die Dinge einfach zu sagen. Und was ich heute machen möchte, ist, dass wir uns wirklich vor Augen führen, was das Blut am Kreuz ist. Dass es nicht was ist, was so ein Satz ist, den wir halt überall immer wieder finden. Dass es nicht eine Kleinigkeit ist, die man so nebenbei immer mal wieder erwähnen kann, sondern dass es das Größte, das Wichtigste ist, was für uns passiert ist. Das Größte und das Wichtigste ist, was für dich passiert ist. Dass Christus sein Blut vergossen hat für dich. Nicht als Floskel, sondern weil es real ist und es ist wertvoll. Und deswegen mag ich mir die Zeit mit euch nehmen, dass wir da heute nicht einfach nur so, ja, wir wissen ja alle, Christus ist am Kreuz gestorben und weiter im Text. Nein, ich mag es mit euch aufhalten. Es ist wertvoll. Indem er Frieden machte. Und das ist dieser generelle Part, das ist die Erklärung. Und ich habe am Anfang überlegt, ob wir uns im Generellen mehr damit beschäftigen. Aber dann habe ich gedacht, nö, den generellen Teil lasse ich jetzt heute stehen und fange mit euch in Vers 21 an, auch euch. Die ihr einst Fremde wart und feindlich gesinnt in bösen Werken. Warum mag ich hier anfangen? Um das Blut am Kreuz zu erklären, um den Frieden zu erklären, um das Versöhnen zu erklären. Ich mag hier anfangen, weil Vers 21 ist für jeden. Vers 21 ist für dich, für mich. Und ganz egal, wo du herkommst, ob du in der Gemeinde aufgewachsen bist, ob du das Evangelium kennst, seit du ein Kind bist, ob du das Evangelium kennengelernt hast, als du, keine Ahnung, 50 warst und es dann gefunden hast oder irgendwann dazwischen oder noch später, es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, ob du davor Atheist warst, Agnostiker warst, ob du dir darüber nie Gedanken gemacht hast. Es spielt keine Rolle, ob du von deiner eigenen Überzeugung her hart gegen Gott warst. Oder ob es dir gleichgültig war, ob es einen Gott gibt oder nicht. Es spielt alles keine Rolle. Dieser Vers 21 trifft jeden, die ihr einst Fremde wart. Weil egal, wo ihr herkommt, egal, wie ihr zum Glauben gefunden habt, egal, wie ich zum Glauben gefunden habe, Unversöhnt sind wir von Gott entfremdet. Sünde ist alles, was Gottes Wesen entgegensteht. Alles, was nicht Gottes Wesen widerspiegelt, ist Sünde. Das ist die vernünftigste und schnellste Definition, die ich jetzt hier kurz liefern kann, ohne dass wir viel in der Bibel blättern. Und wenn du Gottes Versöhnung nicht angenommen hast, dann stehst du Gottes Wesen entgegen. Du bist entfremdet. Fremde. Es ist relativ einfach zu erklären, wenn wir uns so ein bisschen in den Alltag reinbewegen. Melde sich mal jeder, der noch nie gestritten hat. Nein, Quatsch. Ihr kennt es wahrscheinlich. Man hat irgendwann mal gestritten. Und wenn man so ein bisschen streitet, dann entfernt man sich von seinem Gegenüber. Ja? Das wird dann schwieriger. Und was ist das Erste, was man macht? Man kennt es von der Erziehung von den kleinen Kindern. Die streiten sich. Ob das jetzt so gut funktioniert oder nicht, sei mal woanders hingestellt. Aber was man dann macht, wenn man die miteinander versöhnt, man bringt sie erstmal zusammen. Und dann schütteln die sich die Hände oder die nehmen sich in den Arm. Und Versöhnung überwindet diese Entfremdung und führt zusammen. Wir haben erst Entfremdung und dann versöhnen sich die zwei. Und es schafft Nähe. Und das ist vollkommen gleichgültig, welche Form von Versöhnung wir anschauen. Ob es die Versöhnung ist von kleinen Kindern, ob es die Versöhnung ist zwischen zwei Jungs, die ein bisschen Streit hatten und sich einfach die Hand geben, ob es die Versöhnung ist bei einem Ehepaar nach einem langen Streit, die vielleicht noch ein bisschen enger ist. Versöhnung überwindet diese Entfremdung. Und wenn wir uns das genau anschauen, dann wird es uns sogar noch besser erklärt. Es geht nicht nur darum, dass wir einst fremd waren oder entfremdet waren von Gott. Es geht auch darum, dass wir feindlich gesinnt waren in bösen Werken. Und das liest man und wenn man es so schnell überfliegt, dann denkt man sich halt, ja, feindlich gesinnt, so dagegen. Oder feindlich sehr dagegen. Dann denkt man sich an die bösen Werke und dann hat man den Vers abgeschlossen. Ich mag heute, weil wir ja vom Wandel kommen, auf das Wort da drin eingehen, das man am ehesten übersieht. Gesinnt. Gesinnt. Feindlich, gesinnt, in bösen Werken. Wir haben uns mit Wandel beschäftigt. Und was haben wir gesagt? Wenn ich in Christus lebe, wenn mein Kopf, mein Geist, meine Seele voll ist von Christus, mein Herz voll ist von Christus, dann macht das was mit meinem Denken. Ich denke dann nicht mehr so, boah, jetzt ist der schon wieder so. Ich bekomme durch den Geist die Möglichkeit, in Liebe anzunehmen. Ich bin christlich gesinnt. Das klingt mir jetzt so sehr nach Religion. Ich bin dem anderen gegenüber positiv eingestellt. Ich gehe anders an Dinge heran. Und das macht was. Im Englischen gibt es ein leichteres Wort dafür. Vielleicht fällt es auch mir einfach nur leichter, weil es häufiger gebraucht wird. Das Mindset, wie man so vom Kopf her eingestellt ist. Wie die grundsätzliche Ausrichtung im Kopf ist. Und das erste Beispiel, das mir eingefallen ist, kennt ihr hungrige Kinder? Oder hungrige Ehemänner, hungrige Ehefrauen? Kennt ihr sowas? Das ist ein Mensch, der euch eigentlich liebt. Das ist ein Mensch, den ihr eigentlich liebt, aber der Hunger, der sorgt dafür, dass da so eine gewisse intrinsische Ablehnung da ist. Jetzt nicht offen ausgetragener Hass, nicht irgendwie harte Abneigung, aber das kleinste bisschen, was irgendwie von Perfektion abweicht, führt zu Eskalation, führt zu Streit, führt zu Ärger. Ich kann meiner Frau, wenn ich hungrig bin, nicht mit Liebe zuhören. Ja? Ich bin da kritischer, um es höflich auszudrücken. Ja? Kritischer. Und das ist eine Einstellung. Und wenn ich diese innere Kritik in mir mit mir habe, dann führt sie irgendwann zu Taten. Am Anfang ist es nur in meinem Kopf drin, diese Kritik. Und dann wird diese Kritik in einer Tat sichtbar. Und dann habe ich aus dem feindlich gesinnt sein auf einmal ein böses Werk. Ja? In dieser Form, man kann es mit Klauen relativ gut erklären. Wenn ich es nicht schlimm finde, jemandem was wegzunehmen, in meinem Kopf, dann werde ich halt auch irgendwann mal jemandem was wegnehmen. Vielleicht noch nicht heute, weil so da draußen ist es nicht so gern gesehen, dass man anderen Leuten was wegnimmt, aber wenn es wirklich nicht schlimm ist, dann vielleicht mal was Kleines oder was Größeres. Ja? Haben wir alle noch nie gemacht, natürlich, auch unsere Kinder nicht. Tock, das ist jetzt mein Buch, das ist jetzt mein Ball. Ja? Die Gesinnung führt zu Wandel. Und wenn ich wandeln will, ohne dass ich die Gesinnung vorher habe, dann wird es anstrengend. Ein Freund von mir hat sich ein Elektroauto gekauft. Und ist für mich sogar einfach nur beim Erzählen lustig. Er fährt mittlerweile selten schneller als 110, 120. Früher ist er das. Und er hat auch ein Elektroauto gekauft, mit dem man deutlich schneller fahren könnte. Früher, wenn er wohin gefahren ist, hat er gesagt, ja, wir fahren da früh in der Nacht los. Dann fahren wir durch. Macht er heute auch nicht mehr. Heute fährt er gemütlich los nach dem Frühstück, hat sich seine Route komplett vorher überlegt, hält dann irgendwo an, das Auto lädt 45 Minuten, er isst eine Kleinigkeit. Seine Tochter hat sich da mittlerweile auch dran gewöhnen dürfen und seine Frau auch. Und dann fahren sie weiter. Nicht zu schnell, das kostet zu viel Akku, man macht mehr Pausen, die Pausen werden länger. Und er sagt, es ist toll. Er sagt, es ist toll. Er sagt, er kommt viel entspannter an, er hat viel mehr Ruhe beim Fahren, weniger Aggression, alles ist entspannter. Das ist dieser Wandel in der Einstellung. Wenn ich heute in ein Elektroauto einsteigen müsste und ich könnte nicht einfach dorthin fahren, wo ich hin will, weil ich nicht durchfahren kann, weil ich nicht schnell fahren kann, weil ich nicht einfach mal überholen kann, wenn ich es nicht mehr mag, es wäre schwer für mich. Ich würde das wohl auch können müssen, weil auf der Autobahn stehen bleiben wäre ja blöd. Ja? Also würde ich es wohl tun, aber es würde mich vermutlich nicht dazu überzeugen, mir ein Elektroauto herzutun. Wandel, also angepasstes Verhalten, ohne dass meine Gesinnung sich davor verändert hat, macht echt keinen Spaß. Ich muss mich die ganze Zeit auf eine Art und Weise verhalten, die entgegen dem ist, was ich in meinem Kopf habe. Das ist anstrengend. Das ist schwer. Und das mag keiner. Gesinnt. Das ist wichtig. Und wir kommen später nochmal ausführlich drauf. Vorher mag ich aber mit euch kurz in Jesaja reinschauen. Muss ich mit meinen Papieren aufpassen. Altes Testament bei den Propheten. So. Muss schauen. Jesaja 59. Und ich lese mal ab Vers 2. Sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Sündenschuld. Eure Lippen reden Lüge, eure Zunge murmelt Verkehrtheit. Wandel. Die Einstellung führt zu Wandel. Das Gesinntsein führt zu Wandel und dieser Wandel führt zu Entfremdung. Gott wendet sich ab in dem Fall. Er hört nicht, er hört euch nicht mehr. Warum? Eure Vergehen sind es, die eine Scheidung, diese Entfremdung hervorgerufen haben. Zürich übersetzt hier, die euch von Gott getrennt haben. Das ist ein Problem. Ja. Sünde ist ein Problem. Wir versuchen ganz oft, wenn wir mit Menschen sprechen, die den Glauben nicht haben, die das Evangelium nicht kennen, gerade in der heutigen Zeit, versuchen wir, das Evangelium zu erklären und Christus zu erklären, aber es gibt so ein paar Wörter, vor denen scheucht man, na, scheucht vielleicht nicht, vor denen hat man so ein bisschen Respekt, die mag man nicht so gerne verwenden. Hölle, Sünde, Satan, das sind so Wörter, die jetzt einem neuen, modernen, aufgeklärten Menschen mit der Hölle zu kommen, das ist vielleicht ein bisschen hart. Hm? Ohne Hölle brauche ich keinen Himmel. Und wenn es eine Trennung von Gott gibt, dann hat die eine Konsequenz. Der Sünde sollt ist der Tod. Da werde ich mich niemals von Luther übrigens entfernen können. Das ist immer noch die schönste Übersetzung. Der Sünde sollt ist der Tod. 6,23 Römer. Das ist die Konsequenz. Du bist ein Fremder. Du hast... Gott kennt dich nicht. Er sagt, ich höre dich nicht. Da ist Entfremdung da. Du bist gottfeindlich gesinnt. Und dafür gibt es eine Konsequenz. Und auch euch, die ihr so wart, die ihr so seid. Vers 22 hat er nun versöhnt. Ein Verstoß gegen das Gesetz führt zum Tod. Und gleichzeitig dürfen wir wissen, dass Christus, wir haben es uns letztes Mal angeschaut, als erster Ziel und Ende des Gesetzes sind. Und wenn er Ziel und Ende des Gesetzes ist, dann kann er versöhnen und er wird versöhnen. Wie? Durch seinen sterblichen Leib. Nächster Teil in der Schachtel. Warum muss das hier nochmal rein? Warum kann hier nicht stehen, euch hat er nun versöhnt durch seinen Tod? Warum muss dieser sterbliche Leib an dieser Stelle nochmal rein? Der sterbliche Leib kannte Müdigkeit, kannte Hunger, kannte Schmerz. Der sterbliche Leib war deinem und meinem, jetzt nicht vom Aussehen her, aber so von der Grundphysis her, identisch. Aber es gibt einen Unterschied. Es hat Gott gefallen, die ganze Fülle in ihm wohnen zu lassen. Das Mindset, die Gesinnung war eine andere. Christus hatte einen sterblichen Leib, aber er hatte nicht die Entfremdung von Gott. Er hatte nicht das feindlich Gesinntsein in sich. Er hatte nicht die bösen Werke, Und trotzdem ist er gestorben. Trotzdem wurde er gekreuzigt. Und jetzt schauen wir uns die Versöhnung an. Jetzt schauen wir uns das Blut am Kreuz an. Christus ist ans Kreuz gegangen, als allererstes als Stellvertreter. Er hat getragen, was du hättest tragen müssen, was du hättest tragen sollen. Er hat deine Sünde genommen, die nehme ich. Und da machen wir in der Regel dann schon das erste, den ersten Schnitt und sagen, ja, er hat meine Sünde getragen. Das ist nicht alles. Das war ein Tausch. Er hat nicht nur deine Sünde genommen, er hat dir auch was gegeben. Er hat dir seine Rechtschaffenheit gegeben. Das ist ein 1:1 Tausch. Er hat dir was abgenommen und etwas gegeben. Er ist als Stellvertreter da. Wir kennen das so aus dem Juristischen. Ein Stellvertreter, ich schicke jemanden wohin und der soll für mich unterschreiben, dann kriegt er einen Schein und da steht dann halt drauf, darf für mich unterschreiben. Und wenn wir uns nur den Schuldteil anschauen, dann ist es auch ein relativ einfaches Bild. Da geht ein Stellvertreter für mich irgendwo hin und zahlt meinen Bierdeckel, löst mich aus, zahlt meine Schuld. Und das ist gut. Meine Schuld ist weg. Aber ich bin ja trotzdem noch derjenige, der Schuldner war. Stellt euch vor, ihr geht zu einem Freund hin und sagt, du, ich brauche was von dir. Oder ihr geht zur Bank und nehmt einen Kredit auf, kauft euch ein Haus. Und dann kommt jemand anderes her und zahlt den Kredit ab. Was ist dann noch offen? Der Zins. Nur die Schuld bezahlen ist wichtig und reicht, um die Schuld zu bezahlen. Schafft aber noch nicht die Rechtschaffenheit. Die braucht man nochmal separat. Die gibt Christus dir. Er nimmt deine dreckige Weste und sagt, hier hast du meine weiße. Und wenn der Vater dich anschaut, wird er dich mit der weißen Weste sehen. Als wäre dein komplettes Leben immer so gewesen. Als wäre dein Lebenswandel von Anfang an, immer schon, generell, so wie meiner. Nimm du meine weiße Weste, hier, gehört dir. Und die schmutzige, ich ziehe sie an. Ich zahle die Schuld. Der Lohn der Sünde ist der Tod, also Kreuzigung, das ist der erste Teil. Jetzt kommt der zweite, der wichtige Teil. Durch sein Blut am Kreuz. Wir vergessen oft den Zins. Wir vergessen oft die Wiedergutmachung. Es gibt einen gerechten Zorn, den der Herr hat. Und der bedarf einer Wiedergutmachung. Wenn ich in großem Maße Steuern hinterziehe und ich werde erwischt, was der Regelfall sein sollte. Aber egal. Wenn ich eine große Menge Steuern hinterziehe und ich werde erwischt, dann muss ich die Schulden zurückzahlen. Ich muss die Steuerschuld begleichen. Ich muss den Zins zahlen. Ist jetzt nicht gestern in den Nachrichten gewesen, aber uns fallen da wahrscheinlich ein paar Beispiele ein. Was passiert dann noch? Ich muss in den Knast. Aber ich habe doch die Schuld bezahlt. Ich habe doch alles wieder zurückgezahlt. Ist doch wieder gut. Ich habe sogar Zinsen bezahlt. Warum muss ich trotzdem noch in den Knast? Vergeltung. Gerechtigkeit muss geschaffen werden. Wenn nur die Schuld bezahlt wird, dann stellen wir den Zustand her, der ja eigentlich sein sollte. Dann stellen wir nur den Zustand her, der ja eigentlich sein sollte. Das ist das, was hätte von schon immer so sein müssen. Aber dadurch, dass da was getan wurde, dass feindliche Gesinnung da war, dass böse Werke da waren, wurde der ursprüngliche Zustand verletzt, kaputt gemacht, mit Füßen getreten. Und es braucht eine Strafe, das braucht eine Wiedergutmachung. Das ist das Blut am Kreuz. Christus besänftigt mit seinem Blut am Kreuz den Zorn Gottes. Den Zorn dessen, der das Universum und die Welt geschaffen hat, mit dieser Macht und mit dieser Kraft dasteht und zornig auf dich ist. Uns ist das Kräfteverhältnis bewusst, wenn man mal als Vater oder Mutter zornig ist gegen das eigene Kind. Oder die doch keine Kinder haben, wenn Vater oder Mutter waren zornig gegen einen selbst. Da gab es schon ein Ungleichgewicht von der Kraft her. Wenn wir vom Zorn Gottes sprechen, reden wir von einer Macht, von einer Gewalt. Das willst du nicht. Du willst nicht, dass dich dieser Zorn trifft. Du willst das nicht. Deswegen brauchst du diese Versöhnung. Deswegen brauchst du das Blut am Kreuz. Ich sage hier die ganze Zeit, dass Christus den sterblichen Leib hatte und dass er nie entfremdet war von Gott. Ich habe gelogen. In Matthäus 27 lesen wir, wie Christus selber sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo er diese Trennung von Gott eingegangen ist. Weil er dir seine Weste gegeben hat und deine Weste angezogen hat. Das war der Moment, dieser Tausch der Westen, dieser Moment, an dem er gesagt hat, für dich übernehme ich die Schuld und du kriegst die Rechtschaffenheit. Dieser Moment hat ihn von Gott getrennt, weil er in diesem Moment von seinem Wesen her, weil er ja dein Wesen übernommen hat, Gottes Wesen entgegenstand. Deswegen ist es so wichtig, dass er Mensch war, durch und durch. Okay, so ist es dann. Da steht ihr da, sauber, gewaschen, mit weißer Weste, versöhnt mit dem Herrn. Warum? Wozu? Warum ist immer rückwärts gewandt? Deswegen ist es schwierig. Warum kann ich euch auch nicht beantworten? Er wollte es so. Verstehe ich nicht. Wozu kann ich euch aber sagen? Wozu? Naja, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle. Warum auch immer hat Christus Lust, mich, schwachen, dummen, kleinen Menschen, heilig, makellos und untadelig vor sein Angesicht zu stellen. Das will er machen. Das tut er. Hat er getan. Bevor ich überhaupt, das ist der spannende Teil daran, bevor ich überhaupt an ihn geglaubt habe, bevor ich überhaupt sein Versöhnungswerk angenommen habe, bevor ich überhaupt ihn überhaupt kennengelernt habe. Römer 5. Ich mag euch einmal den Vers 1 vorlesen, zu eurem aktuellen Status. Zumindest wünsche ich mir, dass es euer Status ist. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ist das nicht wundervoll? Frieden mit Gott. Gerechtfertigt aus Glauben. Wunderbar. Aber eigentlich wollte ich mit euch die Verse 8 und 9 und 10 anschauen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut, da ist es wieder, gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden, durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Christi Tod versöhnt, bezahlt und besänftigt. Aber erst dadurch, dass er wieder lebendig wurde, dadurch, dass er auferstanden ist, haben wir die Chance, haben wir die Möglichkeit, mit ihm ins ewige Leben zu gehen. Das macht es erst vollkommen, vollendet. Deswegen, wenn wir über das Blut am Kreuz sprechen, ist es so wichtig, dass wir uns bewusst sind, was tut es. Es bezahlt alles. Aber der Kreuzestod ohne Auferstehung und ohne Himmelfahrt reicht nicht aus. Auch wenn es noch so unglaublich wichtig ist. Aber es hat den Frieden geschlossen. Es hat den Frieden geschlossen. Und dafür ist es unendlich wertvoll. Was haben wir noch gelesen gerade eben? Heilig und makellos. Und das erinnert stark an Epheser, wo wir auch im Ehepaarhauskreis immer und immer wieder dran vorbeistolpern. Ne? Und man sollte auch in die richtige Richtung blättern, das macht es einfacher. Ihr dürft schon mal aufschlagen, Epheser 5. Ich lese ab Vers 25. Interessanterweise der Vers, der auch häufiger gerne vergessen wird. Ne? Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Wenn du ein Mann bist, darfst du gerne den Vers 28 noch lesen. Wenn er hier schreibt, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle. Und wir wissen, wir kommen gerade vom Wandel, wir kommen gerade von seiner Position, wir kommen gerade von dem Brief, der an eine Gemeinde geschrieben wurde, die offensichtlich Probleme hatte. Ja, wir hatten es ja, ganz am Anfang haben wir es gesagt, die Briefe von Paulus sind ja nicht geschrieben ins Blaue hinein, sondern er hat aus den Gemeinden mitbekommen, da gibt es irgendwie Probleme und an diese Probleme adressiert der Brief in die Gemeinde. Und wenn wir uns den Kolosserbrief dann noch weiter anschauen, sehen wir, dass sie einige Themen hatten in der Gemeinde. Und in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext geht es dann darum, dass Paulus sagt, hey, euer Wandel ist wichtig, weil der Herr will euch heilig und makellos in der Gemeinde, als Gemeinde heilig und makellos. Er hat seine Freude dran, wenn es da eine wunderbare, aufgeräumte, heilige, makellose Gemeinde gibt. Ich bin gespannt drauf, wie diese Gemeinde aussehen wird, wenn ich es dann irgendwann mal sehe, wie wir als Gemeinde dann funktionieren, wenn wir alle beim Herrn sind. In der ganzen Bibel sehe ich nur kaputte Gemeinden. Hier in der Welt sehe ich auch nur Gemeinden, die ihre Schwierigkeiten haben, auch nur Gemeinden, die irgendwie das Problem haben, dass so viele Menschen da sind. Ich freue mich drauf, das zu sehen. Ich freue mich drauf, das zu sehen. Und ich finde es wunderbar, dass der Herr sagt, hey, so stelle ich mir das vor. Und dann wird auch wieder ein Schuh draus, warum es uns erklärt wird. Wie geht denn Wandel in Christus? Wie funktioniert denn christliche Ethik? Sei es, wir haben es uns im Titusbrief mal länger angeschaut, wie angewandtes Christentum funktioniert. Wir haben es uns hier angeschaut, wie angewandtes Christentum funktioniert. Es geht nicht darum, dass wir das tun, weil wir halt Bock drauf haben. Es geht nicht darum, dass wir das tun, weil man das halt so macht, gell? Es geht darum, dass wir es tun, weil der Christus eine makellose, heilige, untadelige Gemeinde vor seinem Angesicht haben möchte. Das ist der Grund, aus dem wir wandeln sollen. Aber wie geht das? Und da gibt es jetzt die verschiedenen Möglichkeiten, wie der Vers 23 ins Spiel kommt. Und ich mag euch zwei einfach geben. Auch euch hat er versöhnt, wenn ihr bleibt im Glauben. So. Die Versöhnung aber nur, wenn ihr auch brav im Glauben bleibt. Jetzt sind wir Baptisten. Wir haben uns lang genug damit beschäftigt. Nein, das glauben wir nicht. Wir glauben nicht, dass jemand das Heil verlieren kann. Was wir aber sehen, was Christus uns selbst erzählt, schlagt mal auf Matthäus 7. Ich lese ab Vers 22. Viele werden an jenem, Matthäus 7, Vers 22, viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich glaube, dass wir, und da haben wir wahrscheinlich alle irgendwo Menschen im Bekanntenkreis, die über Jahre in die Gemeinde gegangen sind, vielleicht in Leitungspositionen gegangen sind, die Bücher geschrieben haben, die auf einmal aber nicht mehr da sind, die auf einmal aber sagen, ich glaube nicht, dass die ihr Heil verloren haben, weil sie nicht im Glauben geblieben sind. Ich glaube, dass sie E-Auto gefahren sind, ohne vorher die Veränderung der Gesinnung gemacht zu haben. Ich glaube, dass sie versucht haben, E-Auto zu fahren und dass sie versucht haben, es zu mögen, nur 120 zu fahren, dass sie versucht haben, es toll zu finden, lange Pausen zu machen, dass sie es versucht haben, nicht zu überholen, dass sie sich über Jahre wirklich Mühe gegeben haben. Aber dass es dann irgendwann einfach nicht mehr ging, dass es dann irgendwann zu schwer war, dass es dann irgendwann nicht mehr gehalten hat. Weil der nach außen getragene Wandel ohne die davorige Gesinnung kam. Ich will niemandem das Heil absprechen. Ich ermaß mich da wirklich nicht ansatzweise irgendwo eines Urteils. Und es ist auch bitte nicht auf einzelne Personen bezogen oder sonst irgendwas. Ich glaube, von dem, wie ich die Bibel verstehe, dass jemand, der vom Glauben abfällt, nicht vom Glauben abfällt, sondern dass er den Glauben nie hatte. Vielleicht dachte er oder sie hat den Glauben. Es mag alles sein, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass uns dieser Vers 23 ein Beweis dafür sein kann, dass wir diese Versöhnung haben. Wir können wissen, wenn wir noch im Glauben sind, durch die ganzen schlechten, schlimmen Situationen, die wir erlebt haben, durch alles, was uns irgendwo bisher entgegengestanden ist, durch unser ganzes Leben durch, können wir zurückschauen und stellen fest, hey, immer noch im Glauben gegründet, immer noch im Glauben fest, nicht gewicht von der Hoffnung des Evangeliums. Und das ist ein Beweis, das ist Heiligung. Das sind die Varianten, wie man das den Vers 23 zum Thema Heilsgewissheit lesen kann. Ich aber habe euch vorher ja gesagt, ich mag den mit euch gar nicht aufs Thema Heilsgewissheit lesen. Wir haben gesagt, wir kommen vom Wandel, wir kommen von der Stellung Christi, jetzt haben wir uns mit der Versöhnung beschäftigt. Wie heißt es nochmal, dieses Werk, was Christus da getan hat, und wenn man daran glaubt und wenn man das für sich annimmt, das ist das Evangelium. Ich glaube, wir haben hier eine Zusammenfassung. Wir haben hier eine Beschreibung dessen, woran wir uns festhalten sollen. Diese Versöhnung findet statt. Und jetzt der Vers 23 in der Elberfelder ist so viel schöner. Wenn ihr nur bewahrt den Glauben oder im Glauben gegründet und fest bleibt. Da verändert sich nur die Position von dem bleibt. Im Glauben gegründet und fest bleiben. Haltet das Evangelium fest. Gebt ihm den Wert, den es hat. Haltet es fest. Kein Evangelium plus. Kein, ja, du musst an Gott glauben und. Kein, ja, Christus hat alles gemacht, aber. Kein sowas. Einfach nur ganz klar und präzise und einfach das Evangelium. Christus hat uns versöhnt, wenn wir es im Glauben annehmen. Diesen Glauben haltet fest, dieser Glaube soll das Fundament sein. Dieser Glaube muss stabil gehalten werden. Nicht irgendwie durch Zeitgeist, durch Coolness, durch sonst irgendwas verändert werden. Nicht, ja gut, den Part mit Hölle und Sünde, den lassen wir weg, das macht sich gerade nicht so gut. Nicht irgendwas noch dazu, nicht irgendwas weg. Ganz klar und stabil und als festes Fundament. Das ist das feste Evangelium, die Hoffnung. Haltet das fest, weicht nicht ab davon, behaltet es. Ihr habt es gehört. Es ist in der Schöpfung gepredigt. Zürcher übersetzt, gepredigt allen Geschöpfen unter dem Himmel. Wenn wir Römer aufschlagen, lesen wir, dass keiner sagen kann, er weiß nicht, dass es Gott gibt, weil die Schöpfung verrät, dass es ihn gibt. Dementsprechend bin ich hier auch bei in der Schöpfung gepredigt. Das Evangelium ist in der Schöpfung gepredigt. Haltet es fest. Bleibt dem Glauben gegründet. Es ist der Glauben. Wir haben es vorher gelesen. Es ist der Glauben. Nee, hier hatte ich es nochmal drauf. Sind wir nun aus Glauben gerecht gesprochen, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist die Heiligung, um die es geht. Das ist das, was das Evangelium ausmacht. Und wenn wir diesen Vers 23 hier lesen und an dieser Stelle so ein elementares Thema wie die Heilsgewissheit aufmachen wollen, dann wundere ich mich. Wir haben so tolle Briefe, Römer, Korinther, die so toll Theologie machen, die so haarklein alles erklären. Und wir haben Briefe, die an Gemeinden geschrieben worden sind, die erstmal wenig zu tun haben, die nicht Theologie machen, die nicht das große theologische Gebäude des Evangeliums aufspannen, sondern einfach nur immer wieder auf die Grundfesten aufmerksam machen. Einer von diesen Briefen ist der Kolosserbrief, die ein Thema hat mit Irrlehre, wo es immer drum gegangen ist, hey, bleibt standhaft. Das Evangelium, das ihr gehört habt, das haltet fest. Nichts dazu, nichts weg. Das haltet fest. Deswegen glaube ich, es wäre auch der falsche Punkt, an dem man in einem Nebensatz so ein Thema kurz ohne jeglichen weiteren Kontext einbringt. Aber das ist meine Sichtweise. Prüft es. Schaut euch den Kolosserbrief an, lest nach und findet eine eigene Meinung. Ich mag euch das nur vorschlagen. Und ich mag euch noch was anderes vorschlagen. Wenn ihr in eurem Leben diese Entfremdung mit Christus habt, mit Gott habt, er hat schon alles getan. Ihr müsst nichts leisten, ihr müsst nichts tun, ihr müsst euch keine Mühe geben. Ihr dürft glauben und dürft dieses Werk, diese Versöhnung für euch annehmen. Und das, was so schwer ist, der Wandel, der kommt mit veränderter Gesinnung. Amen.